Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen, Philipp, im Investor Stories Podcast. Wie geht's dir?
Guten Morgen, Tim. Danke, dass ich dabei sein kann. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich freue mich mega, dass du da bist, denn ich glaube, du hast mega interessante Sachen zu erzählen. Und da steigen wir am besten auch direkt mal ein. Vielleicht magst du so ein bisschen was über dich erzählen, was du bislang in der Vergangenheit so gemacht hast und genau, wo du jetzt so stehst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Philipp Marxen, beschäftige mich mit Aktien schon länger und bin jetzt praktisch Privatinvestor, kann man sagen. Hatte BWL und Sinologie studiert, nebenbei noch ein bisschen Kunstgeschichte und Politikwissenschaft, das aber auch schnell wieder aufgegeben. Hatte auch ein bisschen länger studiert und bin danach im Finanzbereich eingestiegen. Hatte ein paar Jahre in der Mongolei, beziehungsweise Mongolei, China, Russland und andere Länder in so einer mongolischen Finanzgruppe gearbeitet. Danach noch Banken, auch wiederum in sehr exotischen Ländern wie verschiedene afrikanische Länder oder auch Aserbaidschan beraten. Und letztendlich auch noch in Shanghai bei einer deutschen Leasinggesellschaft gearbeitet. Ja, und jetzt seit ein paar Jahren versuche ich mich mit eigenen Investitionen und Projekten.
Ja, das ist natürlich wirklich spannend. Da muss man auch direkt erstmal nachfragen, wie kommt man in die Mongolei?
Ja, also es war so ein bisschen, ein paar Zufälle kamen da zusammen. Ich hatte ja Sinologie studiert und hatte eine mündliche Prüfung am Ende meines Magisterstudiums über mongolisch-chinesische Beziehungen 1950 bis 1990. Letztendlich ist das einfach kurz zusammengefasst, die sowjetisch-chinesischen Beziehungen und die Mongolen haben einfach immer Ja zu dem gesagt, was die Sowjets gesagt haben. Also egal, ob es dann ein bisschen Spannungen mit der Volksrepublik China gab oder mal wieder engere Beziehungen. Die Mongolei hatte da praktisch so sehr enge Kontakt zu den Sowjets und das kopiert. Ich wollte so ein bisschen oder hatte das zumindest, ist die offizielle Begründung, dass ich ein bisschen Research betreiben wollte in der Mongolei, war auch mal in einer Bibliothek, wo die Bücher und Unterlagen praktisch vom Boden bis zur Decke einfach übereinander gestapelt wurden. Ich weiß nicht, wie überhaupt jemand aus so einem Stapel ein Buch rausziehen kann, ohne dass so ein ganzer Stapel umfällt. Also das war sozusagen der offizielle Teil, den ich dann schnell wieder abgehakt habe. Und ansonsten dann einfach ein paar Freunde besucht und ein paar Leute kennengelernt. Unter anderem gab es da eine mongolisch-deutsche Brücke, die Mongolen, die in Deutschland studiert hatten, geholfen hat, in der Mongolei Fuß zu fassen. Einer der Vorsitzenden damals hatte in einer Bank gearbeitet und hatte vorher in Frankfurt studiert. Ich kannte ihn nicht aus Frankfurt. Wir waren aber komischerweise im selben Studentenwohnheim damals in Frankfurt. Naja, auf jeden Fall hatte ich ihn in der Mongolei dann kurz auf seiner Arbeit besucht und sein Chef kam rein und hat dann nach einem kurzen Gespräch gesagt, hey Philipp, wir brauchen hier gute Leute, lass doch mal deinen CV da und dann schauen wir uns das an. Und das habe ich getan, danach auch nichts mehr von denen gehört, bis ich irgendwann Wochen später, als ich schon wieder in Deutschland war, in meinem Spam-Folder geguckt habe und gesehen habe, dass der Chef dieser Finanzgruppe mit circa 2000 Mitarbeitern sich bei mir gemeldet hatte und mir gerne ein Gespräch haben will. Ja, und dann hatte ich mich gemeldet, habe gesagt, es tut mir leid, dieses Gespräch hatte ich versemmelt, weil es halt eben im Spam-Folder war. Und aber dieser Chef war kurz später dann in Frankfurt. Wir hatten uns im Hotel auf einen Kaffee getroffen. Und so hat sich das Ganze ergeben und in der Mongolei hatte ich dann als Investment Officer angefangen für eben diese Finanzgruppe, für die eigenen Investitionen. Also darunter gab es eben eine Bank, Mikrokreditinstitution außerhalb der Mongolei, aber auch Versicherungen, dann so eine physische Security-Firma und so weiter. Also so mehrere Firmen, die darunter waren, auch eine Leasingfirma. Und so hatte ich dann halt als Investment Officer da angefangen. Am zweiten oder dritten Tag wurde ich auch dem Aufsichtsrat vorgestellt. Muss ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen wackelige Knie, weil das ja schon ein großer Sprung dann war, direkt vom Studium in so eine Position rein. und hat mir aber sehr gut gefallen. Ich habe auch sehr viel dabei gelernt, wie die Diskussionen dann im Aufsichtsrat oder im Management ablaufen, dann immer diese Quartalszyklen, das Vorbereiten von neuen Investitionen oder Kapitalerhöhungen. Und eben auch das ganze Reporting und Monitoring der Untereinheiten, egal ob es jetzt Versicherung, Bank oder anderes war. Ja, und dann von dort bin ich dann halt nochmal gewechselt zu der Leasing-Tochter darunter und habe diese Leasing-Tochter noch für 1,5 Jahre geleitet. Ja, das war so ein bisschen so kurz zusammengefasst in der Mongolei, wie ich da hinkam und dann da geblieben bin. Und es war eine sehr magische Zeit. Also ich habe immer noch einige gute Freunde dort, Mongolen und Ausländer, die dort leben. Es war nicht immer eine einfache Zeit. Also auch gerade der Winter ist natürlich unglaublich kalt und im Winter ist die am meisten verschmutzte Stadt der Welt. Also nicht unbedingt sehr einladend, aber es war einfach wirklich eine absolut ereignisreiche Zeit.
Wirklich spannend und außergewöhnlich. Und ich glaube, so das spiegelt auch so ein bisschen dann deine Investmenterfahrung und wie du das nutzt. Und vielleicht beginnen wir auch da ganz am Anfang. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren gekommen?
Na gut, also so diese ganz ersten, ganz zarten Kontakte, würde ich sagen, gab es schon in der Schulzeit. Einerseits war ja damals so ein bisschen diese Dotcom-Bubble, wo einige meiner Mitschüler oder auch deren Eltern dann in irgendwelche Internetaktien investierten. Und andererseits hatte ich bei so einem Börsenspiel mit ein paar Kollegen mitgemacht. Ich sehe das aber sehr kritisch übrigens, so was so Börsenspiele angeht, weil häufig die gewinnen dabei und dann nachher ausgezeichnet werden, die einfach blindlings das höchste Risiko eingehen und in irgendwelche Penny Stocks reingehen, weil man hat ja nichts zu verlieren, kann aber viel gewinnen. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, hatte einen im Team, der sich wirklich schon relativ gut mit Chartanalyse damals auskannte, hatte mir damals wenig gesagt. Also im Nachhinein denke ich eben nochmal daran zurück und erinnere mich, der Patrick, der hatte damals schon sehr interessant einzelne Charts analysiert und daraus dann Rückschlüsse getroffen. Und das hatte ich damals nicht wirklich verstanden, aber finde ich nochmal interessant, da nochmal zurückzugehen. Aber das war so ganz, ganz grobe Anfänge. Ich hatte aber mit Börse relativ wenig zu tun. Ich hatte mich nicht groß dafür interessiert. Die erste Aktie war dann 2002 China Mobile, die ich mir gekauft hatte. Und erst ein bisschen später habe ich gemerkt, was für eine eigentlich philosophische Bedeutung eigentlich so Märkte haben. Und das hat mich dann wirklich dazu gebracht, mich unglaublich dafür zu interessieren.
China Mobile ist dann aber auch schon so eine speziellere erste Aktie, oder?
Na gut, ich meine, ich hatte in der Schulzeit schon praktisch angefangen, ein bisschen Chinesisch zu lernen. So, ja, das war so 97, 98, dass ich da ein bisschen angefangen hatte. Und somit relativ früh auch mitgekriegt, was den Boom in China ausmacht. Und praktisch eins und eins zusammengezählt im Sinne von, okay, es gibt einen Boom in China. China ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, wird vielleicht bald von Indien überholt, aber war zumindest damals das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und eine Mobilfunkfirma, die dieses Land dominiert, könnte relativ lukrativ sein. Also das waren so ganz grob mein Investment Case und deswegen war China Mobile dann meine erste Aktie.
Wo ist dann heute dein Investmentschwerpunkt? Sind das immer noch Aktien?
Ja, also ich mache immer noch sehr viel mit Aktien, fast nichts mit Bonds. Da ist auch im Moment relativ unattraktiv, wenn man sich die Renditen ansieht. Und neben Aktien mache ich auch noch sehr viel mit Optionen. Spiel damit aber auch sehr eher fundamental auf den fundamentalen Wert oder den intrinsischen Wert einer Unternehmung abgestellt. Und jeder kommt vielleicht zu einem anderen Ergebnis, was der intrinsische Wert einer Firma ist. Und das ist ja das Spannende, ja, dass man oder was mich besonders an der Börse oder an Märkten interessiert, ist eben so ein gewisses Spiel mit Wahrheit, Wirklichkeit und dem Wirken, dem praktisch Zusammenwirken von verschiedenen Marktakteuren und wie unsere Sicht doch sehr verschwommen und unklar auf die ganze Sache ist. Und wenn ich mir so die Politik anschaue, ja, dann stellen sich alle dar, dass sie etwas wüssten, Mir kommt es aber so vor, als ob sie ja praktisch überhaupt nichts wissen. Und das Problem ist, man kann aber in der Politik nicht unbedingt glänzen, wenn man frühzeitig eine Erkenntnis gewonnen hat. Und das ist eben das Gegenteil an der Börse. Wenn man frühzeitig eine Erkenntnis gewonnen hat und praktisch der Einzige dafür ist, oder nur wenige diese Erkenntnis gewonnen haben, diese tiefere Erkenntnis, die sich irgendwann dann auch durchsetzen wird und irgendwann werden es dann andere verstehen, dann ist es in der Politik eben eine absolute Minderheitsmeinung, die keine Chance hat, einen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen, außer irgendwann, wenn es sozusagen zu spät ist, während an der Börse man mit einer ganz kleinen Minderheitsmeinung eben aktiv sein kann und diese Erkenntnisse dann umsetzen kann für den eigenen Prozess. Und das waren so ein paar Punkte, die mich ja praktisch in meiner Historie, persönlichen Biografie, aber auch so an der Börse dann so drei wichtige Erkenntnisse gebracht haben, die meine Anlageentscheidungen dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, führen. Und deswegen versuche ich eben einfach vor allem in Aktien und Optionen zu investieren oder einfach bleib auch mal in Cash.
Das ist quasi auch schon eine gute Überleitung mit der Cash-Quote. Hast du da eine? Wie sieht so grob dein Gesamtportfolio aus, wenn man so von oben drauf schaut?
Ich bin vollkommen investiert. Und das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Also ich investiere in meinem Hauptportfolio mit einem Margin-Account. Das heißt, nicht nur, dass ich sehr stark investiert bin in Aktien, sondern gleichzeitig eben auch noch Optionen am Laufen habe. Und das heißt praktisch über einer hundertprozentigen Allokation noch weiter im Risiko auch stehe. Wobei ich jetzt auch da wiederum, wenn wir dann nochmal auf das Portfolio schauen, ich habe relativ viele Positionen, vielleicht auch zu viele, also deutlich über 50. Die Top 10 Positionen oder die Top 12 machen etwa knapp unter die Hälfte des Portfoliowertes aus. Und andererseits kann man aber schwer sagen, also einerseits würde ich persönlich behaupten, dass es eine gewisse Diversifizierung da drin gibt, aber gleichzeitig ist es auch eben wenige Titel aus dem S&P 500 oder wenige Titel, die den MSCI World dominieren. Also ich bilde da jetzt nicht irgendwie persönlich einen Index nach, sondern schaue mir erstmal oder schaue mir einfach Unternehmen an, von denen ich aufgrund der Valuation und aufgrund praktisch der Unternehmensaufstellung überzeugt bin.
Wie findest du denn dann solche Unternehmen und wie triffst du dann die Investmententscheidung?
Na gut, also ich stelle mir eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, was ist mein Edge? Was weiß ich, was der Markt nicht weiß? Ja, und am besten ist es natürlich in meinem Circle of Competence. Und wenn ich jetzt falsch, und die zweite Frage ist, wenn ich jetzt falsch liegen würde, und man kann sich ja auch immer mal irren, wie bin ich nach unten abgesichert? Und am spannendsten ist es ja, wenn der Markt oder generell, ich sag mal, die Menschheit in eine Richtung läuft und man weiß, hey, das ist die falsche Richtung, in die ihr lauft. Und ich habe mich halt sehr intensiv damit beschäftigt, den Crash, den Immobiliencrash damals vorauszusagen, hatte viele E-Mails auch an Freunde geschrieben und so, die gesagt haben, hey Philipp, du spinnst doch, Immobilien in den USA sind bisher nur hochgegangen, werden nie crashen. Und ich hatte mir halt angesehen, wie die Kredite an neue Immobilienbesitzer ausgegeben werden und dass die meisten Kredite ja so eine Grace Period von 2 Jahren hatten, wo die Zinsen, die zu zahlen waren, sehr, sehr niedrig sind und danach wird es angepasst. Man hat gesehen, 2005 war der Höhepunkt dieser Neukreditvergabe und der praktisch Hausverkäufe. Und deswegen wusste ich, okay, ab 2007 wird es massiv kriseln. Und das sind halt so Kenntnisse, die man hat und wo es dann spannend wird. Das Gleiche, vielleicht hast du ja meine Videos gesehen, wo ich vor Wirecard gewarnt habe, wo letztendlich ja der vielleicht zukünftige Bundeskanzler noch kurz davor Wirecard nach Tat und Kraft unterstützt hat, was für mich absolut unverständlich ist. Und naja, gut, er wird wahrscheinlich trotzdem dann gewählt werden. Und eine dritte Sache ist auch die Pandemie. Vielleicht hast du da auch meine Videos dazu gesehen, wo ich davor gewarnt habe, dass Investoren oder generell Menschen überhaupt nicht verstehen, dass Corona ein ganz wichtiges Thema sein wird, was uns prägen wird. Und das sind einfach so Momente, wo ich auch falsch liegen kann. Und das war nochmal eine wichtige Erkenntnis bei dieser ganzen Immobilien-Crash-Geschichte. Was ich damals gemacht hatte, ist, ich hatte 50% meines Portfolios in Low-Beta-Stocks. Ich hatte so 30% Liquidität und 20% habe ich in Turbo-Bear-Zertifikate, so Knockout-Zertifikate gesteckt, mit so einem Knockout, ich glaube, bei 8000 DAX-Punkten. Weil ich gesagt habe, oh, der DAX, der stand damals, als ich diese Zertifikate eingegangen war, stand der DAX so bei 7600 Punkte und ich habe gesagt, der wird massiv fallen, der wird auf unter 5000 fallen. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass er sogar unter 4000 fallen wird. Aber was ist passiert? Ja, er stand halt ein, zwei Tage über 8000 und ich wurde ausgenockt. Und sozusagen meine Zertifikate, wo ich halt circa 20% meines Portfolios drin hatte, waren dann halt null wert von einem Tag auf den anderen. Und ich kann mir dann halt auch nichts mehr dafür kaufen, dass dann letztendlich wären die Hunderttausende oder Millionen wert gewesen. Ja, weil ich halt vorher ausgenockt wurde. Und das zeigt mir eben auch nochmal diese zweite Erkenntnis. Selbst wenn ich einigermaßen richtig liege, man sieht es häufig nur verschwommen und wie bin ich nach unten abgesichert? Und lieber dann gehe ich Sachen ein, Wetten ein, die nach unten auch deutlich abgesichert sind, aber nach oben viel Potenzial haben. Und denke deswegen nicht nur eben in welche Wahrheit erkenne ich, die der Markt nicht erkennt, sondern auch, welche Wette möchte ich eingehen, wo ich nach unten wenig verlieren kann, aber nach oben viel gewinnen kann? So eine asymmetrische Wette.
Das sind auf jeden Fall die besten Wetten, die das Risiko-Rendite-Potenzial zugunsten von einem selbst stehen haben. Vielleicht nochmal zwei kleine Anmerkungen von meiner Seite. Wenn der Podcast rauskommt, dann ist die Bundestagswahl bereits gewesen. Das heißt, wir wissen dann schon vielleicht, wer unser Kanzler wird, ob das der Olaf wird. Und zu den Low-Beta-Stocks, das sind Aktien mit geringer Volatilität, nicht wahr? Vielleicht einfach nur für die Leute, die den Begriff nicht so kennen.
Ja, also Low Beta heißt ja, dass die Schwankungen im Vergleich zu den Marktschwankungen geringer ausfallen. Das heißt, wenn der Markt stark steigt, steigen Low Beta Stocks weniger stark an. Wenn der Markt aber auch stark fällt, dann sinken sie weniger stark. Also diese Marktbewegungen sind dann deutlich schwächer, übertragen sich deutlich schwächer auf diese Low Beta Stocks, die zum Beispiel sowas wie Coca-Cola oder RWE sind, während auf der anderen Seite eben Banken zum Beispiel häufig ein sehr starkes Beta haben. Das heißt, in guten Phasen dann können Banken sehr stark nach oben laufen, sehr große Gewinne machen, aber in Krisenzeiten können Banken eben auch große Verluste einfahren.
Sehr cool. Da würde ich auch direkt mal hinterher fragen, was wäre denn aktuell so ein Edge, den du siehst, den der Markt vielleicht noch nicht sieht?
Also, ich sehe jetzt verschiedene Sachen, die ich persönlich anders sehe als der Markt. Ob das ein Edge ist, wird sich natürlich irgendwann am Ende rausstellen. Kann natürlich auch sein, dass ich hier falsch liege und der Markt richtig liegt. Die erste Sache ist, wenn ich mir China ansehe, so sind die in China ansässigen chinesischen Firmen sehr niedrig bewertet und sehr stark abgestraft worden in den letzten 6 bis 12 Monaten. Viele Firmen sind oder Aktienpreise sind um 50, 60, 70% runtergegangen. Und wenn wir auch mal von Sonderfaktoren, wie zum Beispiel bei den Education-Aktien in China absehen, sehen wir halt auch, dass auf ganz breiter Front alle möglichen Aktien in China stark runtergegangen sind. Und auf der gleichen Seite sehen wir, dass ausländische Firmen, die stark vom China-Geschäft abhängig sind, eben deswegen kaum gefallen sind. Und manche dieser ausländischen Firmen machen 20, 30% der Umsätze, Gewinne, Cashflows, Buchwertes in China und werden immer noch mit extrem hohen Multiples bewertet, wie zum Beispiel Starbucks oder Tesla. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, oder ich denke, eins der beiden passt irgendwie nicht. Entweder das China-Risiko für chinesische Aktien ist zu stark eingepreist oder das China-Risiko für diese ausländischen, aber stark von China abhängigen Aktien ist nicht stark genug eingepreist. Das ist mal der erste Punkt, den ich sehe, wo ich mit dem Markt nicht übereinstimme. Und wo ich vielleicht auch einen kleinen Edge habe. Der zweite Punkt, nach wie vor gibt es unglaublich viele Firmen ohne große Substanz, die mit Milliardenbewertungen überall so als Art Zombies rumlaufen. Bestes Beispiel ist natürlich Nikola, was jeder ja mittlerweile weiß, dass die praktisch nur ein paar LKWs den Berg runtergerollen lassen haben. Aber trotzdem ist es sehr, sehr hoch bewertet. Und so gibt es in den USA eben Dutzende Firmen, neben den ganzen Meme-Stocks, wie natürlich auch AMC, die praktisch 20 Milliarden etwa wert sind an Marktkapitalisierung und nur Kinobetreiber sind. Aber auch in Deutschland gibt es natürlich einige interessante Firmen, wie zum Beispiel Northern Data, über die ich ja schon einige kritische Videos gemacht habe, direkt über die oder auch mit Viceroy Capital darüber auch gesprochen habe. Also hier sehe ich eben diese große Problematik noch, dass diese Blase, die Luft, dieser Luft aus dieser Blase von diesen sehr dubiosen Unternehmen eben noch nicht entwichen ist. Und auf der dritten Seite, der dritte Edge vielleicht, wenn wir uns das jetzt mal im Vergleich ansehen und praktisch rein theoretisch AMC verkaufen würden und für das Geld dann Cameco und Gazprom kaufen würden, die beide zusammengenommen auch nicht viel teurer sind, dann kann man praktisch das zumindest marginale Angebot an Uran komplett in die eigene Hand bekommen und damit praktisch das Uranangebot weltweit fast kontrollieren. Und wir sehen bei Uran schon seit Jahren ein Defizit. Es wird also mehr verbraucht, als wirklich produziert wird. Und es ist zwar insgesamt kein Mangel an Uran weltweit da, aber es dauert eben 3 bis 5 Jahre, bis neue Minen praktisch an den Start gehen. Und der Uranpreis spielt für die Strompreise bei Kernkraftwerken eine relativ geringe Rolle. Das heißt, praktisch, es gibt ein sehr unelastisches Nachfrage. Egal wie hoch der Uranpreis geht, die Versorger müssen kaufen, sonst stehen die Atomkraftwerke still. Und das ist auch nochmal eine Problematik, die ich im Moment sehe, die vielleicht auch bei den Versorgeraktien noch nicht komplett eingepreist ist. Und da müsste man sich natürlich anschauen, welche der Versorger noch nicht so stark sich langfristig Uran gesichert haben. Und es ist eine Problematik, was den Strompreis und stromintensive Produktion angeht, aber auch was eben beim Uran komplett durch die Decke gehen könnte. Und wir sehen ja erste Anzeichen, dass ein paar ETFs aufgelegt wurden, Geld da reinfließt. Und so eigentlich es kaum mehr ein marginales Angebot gibt, beziehungsweise alles, was irgendwie auf den Markt kommt, wird praktisch im Moment von diesen ETFs weggekauft. Und das ist auch wiederum ein hochinteressanter Prozess, der im Moment im Gange ist.
Spielst du das
Aber
dann
gut.
quasi auch aktiv, wenn ich jetzt mal so nachfragen kann? Also du gehst tatsächlich Shorts dann auch ein auf diese Meme-Stocks zum Beispiel, also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, ich finde die auch total überbewertet. Aber ich finde, es ist halt extrem schwer abzuschätzen, ob denn jetzt diese Meme-Meute sozusagen die Aktien da nicht doch noch weiter hochjubelt und dann zum Beispiel ein Short halt richtig ins Negative laufen würde. Siehst du da nicht auch eine Gefahr, dass es halt auch zwar richtig sein kann oder auch sogar vielleicht sehr wahrscheinlich sogar ist, dass die deutlich überbewertet sind, aber das Risiko sozusagen, dass man dann halt irgendwie ausgecasht wird im Negativen, weil man einfach quasi die Aktien zu hochgejubelt werden und man dadurch halt auf die Schnauze fliegt.
Nee, da hast du absolut recht. Also bei allen drei dieser Edges bin ich auch irgendwo beteiligt, wobei ich immer meine Wetten sehr, sehr niedrig wähle. Also oft sind das immer nur Wetten von so 1% meines Portfolios oder meines Equities. Beispiel bei dem ersten Beispiel, ich bin in chinesische Aktien investiert, zum Beispiel insbesondere China Mobile, aber auch etwas in Ping An und in Alibaba. Und halte mich von Tesla zumindest im Moment fern. Auch von Starbucks halte ich mich fern. Bei dem zweiten Punkt, ich habe eine Call-Option auf AMC verkauft, die weit außerhalb des Geldes ist, aber wo man sehr viel Geld bekommen hat. Und auch eine Call-Option auf Riot verkauft. Riot, da war ja auch Northern Data stark beteiligt. Sie haben, glaube ich, die Beteiligungen abgebaut. Und auch Riot ist ja so ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, das bisher eher wenig Gewinne produziert hat. Also auch hier ist natürlich klar, dass man ein großes Risiko hat bei so Konvexitätsereignissen, wenn man in Calls short geht und dann der Preis massiv anspringt und die Volatilität vielleicht gleichzeitig anspringt, dann kann das natürlich stark gegen einen laufen. Deswegen habe ich das relativ klein gewählt. Kann natürlich sein, dass es gegen mich läuft. Im Moment läuft alles sehr gut und die Aktien müssten sich schon verdoppeln, dass es ins Geld läuft vom jetzigen Kurs. Aber Man kann es natürlich nicht komplett ausschließen. Und der dritte Punkt, das war ja mit Uran. Auch hier bin ich schon länger dabei. Und zwar habe ich schon seit so ein, zwei Jahren immer mal wieder Put-Optionen auf Cameco verkauft und dadurch auch relativ gute Einnahmen generiert. Die Volatilitäten, die impliziten bei Cameco sind sehr, sehr hoch. Und deswegen verkaufe ich hier weiterhin auf Sicht von einigen Monaten bis ein, zwei Jahren Put-Optionen, die circa 20, 30, 40% unter den jetzigen Aktienpreisen liegen. Und gehe einfach davon aus, dass der Cameco-Preis hier nicht um, ja, sagen wir mal, 20, 30% fallen wird oder das darf er fallen und vielmehr auch nicht, weil, wie gesagt, zusätzliche Minenkapazitäten werden in den nächsten 12 bis 18 Monaten nicht an den Start gehen. Also ja, ich gehe diese Wetten ein, aber wie gesagt, immer nur so 1, 2% des Kapitals. Und ich weiß natürlich, wenn der Markt dann doch richtig liegt und ich falsch, dann kriege ich halt was auf die Mütze und das hätte ich dann sozusagen auch verdient. Das sehe ich dann auch ein in dem Sinne. Und eine Sache, die ich bald nochmal erhöhen möchte, ist British American Tobacco. Das ist jetzt kein Geheimnis. Das ist einfach sozusagen ein sehr, sehr langsam schmilzender Eisberg, der hoch profitabel ist. Ja, viele junge Leute rauchen halt nicht mehr oder gerade in den USA, wo British American Tobacco sehr viel Tabakprodukte verkauft, springen halt die Jugendlichen ab und rauchen dann lieber ihre Joints und nicht mehr Tabakprodukte. Aber wenn wir uns es ansehen, bisher zumindest sind die Umsätze kaum oder währungsbereinigt eigentlich fast gar nicht gesunken. Und gleichzeitig ist die Profitabilität sehr hoch und man wird einfach sehr fürstlich bezahlt fürs Warten mit sehr hohen Dividenden. Also hier glaube ich, eine Wette einzugehen, wo das Risiko nach unten ziemlich begrenzt ist. Es kann natürlich sein, dass es keine Kursgewinne gibt, aber ich persönlich wäre mit diesen Dividenden, die ich aus British American Tobacco ziehen kann, hochzufrieden.
Ja, da bin ich ja tatsächlich auch investiert. Also ist natürlich alles hier keine Anlageberatung, keine Empfehlung. Macht euch eigene Gedanken, kauft niemals nach, nur weil das jemand erzählt. Und das sind nur reine Informationen, die von unserer Perspektive aus erzählt werden. Und ja, also ich habe die tatsächlich auch die Aktie aus einem ähnlichen Case gekauft. Finde auch, dass ihr wirklich einfach attraktiv bepreist ist mit einer Cashflow-Rendite von 12%, 8% davon gibt es als Dividende. Natürlich muss man auch sagen, das Geschäft wird zwar nicht ewig laufen, aber ich denke mal, da sind noch einige gute Cashflow-Jahre vor einem. Und klar, der Kurs wird jetzt wahrscheinlich nicht der Burner sein, sozusagen, weil auch aus ESG-Kriterien vielleicht viele Fonds die Aktie nicht mehr kaufen werden und dementsprechend wird dann wahrscheinlich die Rendite eher primär über die Dividende kommen.
Genau, also das glaube ich auch. Und wie gesagt, ich spekuliere gar nicht auf Kursgewinne dabei, sondern ich glaube, die Aktie steht jetzt so bei 26,50 Pfund. Ja, also da, wo sie ist, ist es meiner Meinung nach attraktiv. Ich spekuliere überhaupt nicht darauf, dass es steigen wird. Und meine Halteperiode dafür würde ich jetzt einfach erstmal unbegrenzt sehen. Könnte natürlich immer sein, dass ich dann mich doch irgendwann mal anders entscheide. Aber es gibt ja zwei Ansätze. Die einen Investoren sagen, es gibt nur kaufen und verkaufen und jeden Tag sollte man das ganze Portfolio durchgehen. Und wenn du dich nicht dazu durchbringen würdest, zu dem jetzigen Kurs zu kaufen, solltest du verkaufen. Ich bin eher und ich glaube, das gibt gute Gründe dafür. Natürlich gibt es auch vielleicht das Gegenargument mit steuerlicher Betrachtung, dass man doch vielleicht nicht so viel handeln sollte. Und ich sehe halt eben noch das andere Argument, dass wenn man eben immer dieses Kaufen-Verkaufen-Argument bringt, dann muss man sich mental extrem mit den einzelnen Positionen beschäftigen, was ich gar nicht unbedingt machen will. Mich interessiert dann nicht mehr unbedingt genau, wie viel Quartalsgewinn bei British American Tobacco angefallen ist, weil ich im Groben weiß, welche Marken das Unternehmen hat, wie das Unternehmen wirtschaftet, was sie machen und von daher praktisch über kurzfristige Schwankungen hinwegsehen kann, beziehungsweise ich wäre dann sowieso zu langsam, um zu reagieren.
Wir sind ja auch beide im Good Investing Forum quasi aktiv und da hast du auch eine Kurzvorstellung von deinem Depot gemacht. Und da hattest du als Ziel angegeben, ich hoffe, das ist okay, dass ich das sage, dass du langfristig Aktien unterstützen möchtest, die supporten möchtest, mit dem Management interagieren möchtest. Wie stellst du dir das vor?
Ja, ich glaube, dass, also erstmal würde ich sagen, viele verschiedene Wege führen nach Rom. Also man muss entweder man sieht, dass man outperformen kann oder nicht, und beides ist okay, denn ich glaube, der Zinseszinseffekt ist immer der wichtigste. Und wenn man outperformen kann, gibt es auch verschiedene Wege. Für den einen passt es halt viel kurzfristig zu traden, für den anderen passt es vielleicht so Shorts gegen Fraud-Unternehmen einzugehen. Und für den dritten passt es vielleicht, Compounder zu finden. Und bei mir ist es so, ich interessiere mich dann wirklich auch für die Unternehmen und will langfristig dabei sein. Wenn wir uns jetzt ansehen, so eine British American Tobacco, da bringt es jetzt nichts, wenn ich da versuche, irgendwie das Management kennenzulernen oder irgendeinen Brief zu schreiben. Das ist dann vielleicht schön und gut für mich, aber ganz klar ist, als so Mini-Aktionär ist das komplett irrelevant. Wenn man sich aber andere Aktien ansieht, gerade Aktien unter 1 Milliarde oder teilweise auch unter 100 Millionen, wenn man da vielleicht schon einige 10.000, 100.000 in einer solchen Aktie investiert hat, kann man teilweise schon unter den Top 100 Investoren sein. Es ist teilweise schwierig zu sagen. Wir sehen ja oft nur deutlich größere Investoren. Aber wenn wir uns ansehen bei zum Beispiel der Warschauer Börse, da hat der polnische Staat schon 50% der Anteile. Und wenn wir dann die weiteren größten Investoren mal durchgehen, so die größten 5 bis 10, dann kommen wir schon zu relativ kleinen Losgrößen. Das heißt, es ist nicht unrealistisch, wenn man da eine ein bisschen größere Portfolio-Position aufbaut, dass man zu den größten 100 Investoren irgendwann gehört. Und dann ist es natürlich oder kann es interessant sein, mit einer solchen Unternehmung in Kontakt zu treten und mal zu schauen, wie kann man das Ganze zu unterstützen. Also die Warschauer Börse hat ja nicht nur eben das Ziel, die Aktionäre praktisch zu beglücken durch Dividenden und andere schöne Geschenke, sondern ich glaube, es gibt auch ein gewisses politisches Ziel und ein gewisses Unternehmensziel, so eine regionale Börse aufzubauen, aber auch zum Beispiel eine Börse, die sich im Gaming-Bereich etablieren will. Und das könnte ja interessant sein, mal zu brainstormen mit Leuten, die hier auch Investoren sind. Wie könnte man im Gaming-Bereich mehr Sichtbarkeit schaffen? Oder wie kann man in diesem Bereich für die Warschauer Börse das Ganze unterstützen? Und das würde mich interessieren. Wie gesagt, noch, glaube ich, bin ich da zu klein als Aktionär. Aber wenn sich mehrere kleine Aktionäre zusammenschließen, die, sagen wir mal, unter den Top 1000, Top 100 Aktionären sind und sich auch bereit erklären, hier mitzuarbeiten, könnte das vielleicht auch für so eine Unternehmung attraktiv sein. Und es hängt einfach mit meinem Gedankengang zusammen, wenn man in eine solche Unternehmung investiert, eben nicht nur in eine Aktie investiert, um diese dann wieder zu verkaufen, wenn es 10% höher steht, sondern in eine Unternehmung investiert, weil man hinter dieser strategischen Marschrichtung steht, dann ist ja auch interessant, mal das Management anzuschreiben und das ja vielleicht auch kundzutun, dass man dahinter steht, was gerade gemacht wird oder etwas nicht gut findet, was gerade passiert. Also wirklich so einer Unternehmersicht für sich selbst entwickelt und versucht, das dann einzubringen in diesen ganzen Investmentprozess. Ob das irgendwelche Auswirkungen letztendlich hat, ja, seien wir mal ehrlich, wahrscheinlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist gering zumindest. Aber, und das war ja das Spannende praktisch gerade bei diesen Meme-Stocks im Jahre 2021, hat sich ja ergeben, dass einzelne Aktionäre und die Aktionäre als Masse durchaus in den Kontakt mit Management getreten sind. Und einige Manager, zum Beispiel von AMC, spielen das ja sehr schön und versuchen, die Aktionäre da so ein bisschen an der Stange zu halten und da was so zurückzuspiegeln. Ich bin, ja, vielleicht kurz gesagt, ich habe einen Short Call auf AMC. Also ich glaube nicht, dass die durch die Decke gehen, beziehungsweise sie sind ja schon durch die Decke gegangen. Ich glaube nicht, dass es weiter steigt. Und ich nehme hier ein bisschen dieser extremst hohen Volatilität als Profit mit. Aber ich finde, diese Kommunikation, diese moderne Kommunikation mit Social Media, die sich jetzt immer mehr ergibt, ich glaube, das wird von vielen Investoren noch nicht erkannt und hat sich noch nicht so stark durchgesetzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das immer mehr kommen wird. Und da möchte ich einfach mit dabei sein.
Ich finde das Ziel wirklich ziemlich cool, weil das so ein bisschen, also ich kenne tatsächlich nicht viele, die so ein Ziel haben, muss man einfach mal sagen. Und um halt unter die Top 100 Investoren reinzukommen, da braucht man ja auch schon ein gewisses Kapital, also selbst bei kleineren Aktien. Wo kommt das bei dir her? Also hast du das durch dein Angestelltengehalt quasi erarbeitet oder hast du das quasi auch hauptsächlich durch die Renditen am Kapitalvermögen erarbeitet oder wo ist sozusagen dein Geld hergekommen?
Ja, gut, ich meine, also es ist wirklich so ein Ziel in manchen Unternehmen, 0,1 Promille des Unternehmenswertes dann zu halten oder der Marktkapitalisierung. Und das kann man ja durch zwei Sachen eingehen. Entweder, dass man ein sehr großes Portfolio hat, was ich jetzt nicht habe, oder dass man sich kleinere Ziele aussucht. Und es gibt ja durchaus kleine Aktien. Also es gibt dann natürlich so Firmen wie Vitreous Glass, ein Glas-Recycler aus Alberta, Kanada, der vielleicht eine Marktkapitalisierung von 20, 30 Millionen kanadische Dollar hat. Das heißt, 1% wären so 200.000 kanadische Dollar, 0,1% 20.000 kanadische Dollar. Und das ist natürlich für viele ja sehr realistisch, so eine Investition zu machen. Und natürlich bei so einer Microsoft oder Apple und so ist es komplett unrealistisch. Das heißt, wenn man so solche Ziele hat, muss man sich natürlich kleinere Unternehmen suchen. Und ja, mein Portfolio hatte ich einfach durch Arbeitseinkommen gefundet, so vor einigen Jahren und danach dann halt durch Kapitalgewinne vor allem das Ganze aufgebaut in den letzten paar Jahren. Und man muss ja sagen, es gab ja auch viel Rückenwind. Die letzten paar Jahre waren ja unglaublich gut gelaufen. Und wie gesagt, ein bisschen hat es mir halt auch geholfen, dass ich vor dem Corona-Crash relativ stark in Cash gegangen bin. Leider nicht so stark auf Put-Optionen oder gar nicht auf Put-Optionen gesetzt habe. Aber naja, gut. Zumindest ist das Portfolio nicht wirklich runtergegangen oder kaum runtergegangen und danach halt weiter explodiert und da kam halt auch viel Glück zusammen, dass die letzten Jahre waren natürlich auch unglaublich gut, auch wenn ich eher nicht in diese ganz großen Tech-Aktien drin bin oder nur untergewichtet da drin bin, sondern eben in eher so ein bisschen kleinere und Value-Aktien und eher auch außerhalb der USA. Von daher sind die Bewertungen oft in meinem Portfolio noch relativ gering. Und deswegen glaube ich auch, dass es durchaus noch gutes Potenzial auch für die nächsten Monate und Jahre gibt.
Ja, aber man hat natürlich auch nicht nur immer Glück, sondern auch manchmal Pech. Was würdest du denn als deinen größten Fehler bezeichnen?
Na gut, also wie gesagt, ich hatte ja schon eine Sache genannt, nämlich, dass ich dieses Problem hatte, richtig die US-Immobilienkrise zu sehen und die Implikationen davon zu sehen. Aber eben dann durch meine Turbo-Bear-Knockouts ausgenockt wurde. Und da muss ich natürlich nochmal wirklich dann drüber nachdenken. Was waren jetzt die Auslöser? Und ich sehe da so zwei vielleicht Ansätze. Der eine Ansatz ist so, was Soros als Reflexivity bezeichnet. Das heißt, dass es verschiedene Faktoren gibt. Einerseits in der menschlichen Psyche, die so eine Entwicklung auf die Spitze treiben und andererseits auch von der Liquidität her, dass so ein Trend sich immer selbst nährt und so stark wird und nach oben geht, obwohl es fundamental eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Das ist die eine Erklärung, die ich mir nochmal sage. Und die andere ist halt einfach auch Marktmanipulation, weil es wirklich nur ein, zwei Tage über den 8.000 war. Und ich mir gut vorstellen kann, dass da einige Banken vielleicht auch sich angeschaut haben, lasst uns versuchen, den DAX mal ein, zwei Tage über 8.000 zu bringen, um viele Knockouts zum Beispiel auszulösen und damit vielleicht etwas zu verdienen. Das war ja auch in The Big Short eine große Geschichte, dass da die Banken gerade auch bei den Credit Default Swaps versucht haben, relativ lange das unter den Teppich zu kehren. Welche dieser beiden Narrative jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber beide Narrative möchte ich in einen Investmentprozess einbringen. Und ansonsten gibt es natürlich noch viele Fehler. Es gibt auch einige Fehler, was so Omission und Commission angeht, also dass ich Sachen eben ausgelassen habe, obwohl ich sie frühzeitig gesehen habe. Zum Beispiel habe ich leider viel zu spät in Facebook investiert, obwohl ich es relativ früh gesehen hatte. Hätte ich damals mal bei 40, $50 investiert, wäre es natürlich besser gewesen. Und andere Sachen, die ich halt eingegangen bin, zum Beispiel, dass ich halt in diese Low-Beta-Stocks, teilweise auch Utility-Stocks in Europa investiert hatte, die in den darauffolgenden Jahren einfach nicht so stark performt haben. Ja, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Portfolio und ich sag mal, was gut und schlecht ist, ist häufig auch so ein bisschen die eigene Sicht auf die Dinge. Also ich habe einige Multibagger im Portfolio und über manche freue ich mich riesig und über andere ärgere ich mich. Also zum Beispiel freue ich mich sehr, dass BioNTech ein Multibagger in meinem Portfolio ist, aber andererseits ärgere ich mich sehr, dass LHV Bank, was meine größte Bankenposition ist, hat sich auch verX-facht, aber da wollte ich eigentlich noch viel, viel mehr nachkaufen und eine viel größere Position aufbauen, dass ich eben dann so 0,1 Promille der Bank oder mehr an dieser Bank halte. Und bei den jetzigen Kursen von um die 40 Euro pro Aktie finde ich das einfach nicht mehr so attraktiv und muss dann sozusagen mich mit meiner Position da zufrieden geben, auch wenn ich dann eben nicht zu den Top 50 oder 100 Aktionären gehöre. Also da habe ich mich so ein bisschen dann geärgert über die gute Performance. War das jetzt irgendwie ein Fehler oder so? Kann ich schwer sagen. Ja, vielleicht hätte ich mehr noch da konzentrierter investieren sollen und vielleicht andere Investitionen dann auslassen sollen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer und insgesamt bin ich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. War natürlich, wie gesagt, eine extrem gute Periode. Also in den letzten Jahren war es ja fast so, egal in was man investiert hat, Kryptos, Gold, Aktien, Rohstoffe, Immobilien, egal in was, alles ist komplett durch die Decke gegangen. Und wenn man da drin war, dann hat man eigentlich ja, also große Gewinne gemacht.
Dann würdest du auch BioNTech als deinen größten Erfolg bezeichnen oder etwas anderes?
Ach, ich weiß es nicht. Also ja, also ich hab eine Reihe von Multibagger oder knapp an die 10 Tenbagger dran. BioNTech, was ich da sehe als mein Erfolg, war, dass ich so eine Art Venture Capital Sicht darauf hatte. Also nicht, dass es so gut gelaufen ist, sondern dass ich das erkannt habe. Nämlich, an der Börse verhalten sich viele Kurse, ich sag mal, linear. Das heißt, wenn ein Kurs heute bei 11 steht, dann steht er morgen vielleicht bei 11,2 oder bei 10,7 oder so. Aber selten steht er heute bei 11 und morgen bei 4 oder bei 30. Höchstens, wenn es irgendwie vielleicht einen ganz großen Durchbruch beim Krebsmittel gibt oder es ein Fraud war. Und bei BioNTech war es genau so. BioNTech hat sich eben nicht sprunghaft entwickelt, obwohl Venture Capital Investoren oft sagen, es geht über Sprünge nach oben. Und ich hatte dann halt gemerkt, okay, bei BioNTech Anfang 2021 war es so, viele der anderen Impfstoffhoffnungen haben sich zerschlagen und BioNTech war auch für oder wahrscheinlich für die Varianten hilfreich. Und der Markt hat es nicht erkannt oder nur mit, ja, mal einem halben Prozent irgendwie generiert und nicht eben mit einem Sprung, dass BioNTech irgendwie direkt das Doppelte oder Dreifache wert war. Und wir sehen einfach die Entwicklung. Also ich bin dann kurz unter $100 eingestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, 97 oder sowas. Und dann sehen wir eben diese Entwicklung hoch zu über 400 und dann wieder runter bis, ich weiß gar nicht genau, wo sie jetzt stehen, bei 340 oder sowas. Diese Entwicklung war relativ linear. Es gab wenig Sprünge da drin und wenig neue Informationen. Also man wusste eigentlich schon alles, aber der Markt preist manchmal neue Informationen eben nicht direkt ein, sondern in so einer langsamen, linearen Fasson. Und wenn man das erkannt hat und diese neuen Informationen, die man hat, direkt einpreist, dann sieht man halt, okay, der intrinsische Wert springt wegen mir um 100% an, aber am Markt geht das eben, dieser Ansprung auf 100% eben ganz langsam vonstatten. Also von daher glaube ich, das war ex ante schon eine gute Investition, weil ich einfach was erkannt habe, dass manchmal der Markt eben zu linear agiert und nicht sprunghaft genug auf neue Informationen reagiert.
Ja, das ist natürlich eine einmalige Chance, wenn man dann tatsächlich so ein Szenario erkennt und das auch ergreift. Jetzt machen wir aber mal einen kleinen Reset. Wir sagen, du wachst im Körper einer komplett neuen Person auf. Du hast einen Angestelltenjob mit 1.500 € Nettogehalt. Auf deinem Konto liegen noch 10.000 € auf dem Tagesgeldkonto quasi herum. Und ja, du hast zwar noch dein ganzes Wissen, aber kein Netzwerk mehr und ja, musst sozusagen noch einmal von vorne anfangen. Wie würdest du das Ganze angehen?
Gut, ich meine, Wissen ist eine Sache, Emotionen und so weiter ist eine andere Sache. Und ich würde einfach mal hoffen, dass der Körper irgendwie im Körper eines Anfang 20-Jährigen ist. Das heißt, dass dieser Zinseszinseffekt noch viel, viel länger
Ja, du
mir
bist jung,
helfen
schön und
würde.
sexy.
Okay, super. Das ist ganz wichtig. Ja, da freue ich mich schon mal drauf. Ja, was ich dann machen würde, ist einfach, weil ich persönlich liebe es einfach aktiv zu handeln. So, und selbst wenn das am Anfang bei mir nicht so gut funktionieren würde, würde ich auf jeden Fall persönlich aktiv handeln, weil es auch so eine Art Hobby ist und mich sehr intensiv damit beschäftigen. Würde ich jetzt Alpha damit generieren, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn man Alpha generieren würde, würde es mit 10.000 Anfangskapital nicht gerechtfertigt sein, so viel Arbeitszeit da reinzustecken. Also das wäre schon eine Investition. Aber ich würde dann auf jeden Fall aktiv anlegen und vor allem eben diesen Zinseszinseffekt langfristig versuchen auszunutzen. Zum Beispiel mit den 10.000, sagen wir mal, weil wir das Beispiel schon angesprochen hatten, 2.000, 3.000 in British American Tobacco setzen, in einem Depot, was keinerlei Gebühren hat und was diese Handelscommissions sehr, sehr niedrig hat. Ja, und dann würde ich einfach versuchen, jeden Monat weiter das zu besparen und zu schauen, welche Aktien sind vielleicht gerade sehr günstig, werden ein bisschen übersehen auch vom Markt oder was sind Aktien, die vielleicht sehr langweilig sind im Moment. Und das wären so Aktien, ja, für die ich mich vielleicht dann interessieren würde und würde versuchen, dann so ein Portfolio aufzubauen. Und sagen wir mal, wenn ich dann 20 Jahre alt wäre, dann könnte man vielleicht schon absehen, dass man dann mit 40, 45 so einen gewissen Grad erreicht hat, wo man dann von den Kapitaleinkünften leben könnte.
Und jetzt kommt jemand Junges auf dein Hier und Jetzt zu und fragt nach einem Ratschlag fürs Investieren. Welchen Tipp würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
Ja, gut, ich meine, das Allerwichtigste ist der Zinseszinseffekt. Das einfach wir als Menschen verstehen exponentielles Wachstum kaum. Ja, und wir verstehen es vielleicht in der Theorie, aber dass wir es so richtig verstehen, ist sehr, sehr schwierig. Ich merke bei mir selbst, ich gehe eigentlich etwas zu viel Risiko ein, um kurzfristig im Sinne von in den nächsten Jahren outzuperformen, während ich doch eigentlich weiß, ich muss mir einfach nur ein bisschen Zeit geben. Und jeder, der eben mit 20, 30, 40.000 anfängt in den 20er Jahren, wird eigentlich im Verlaufe des Lebens, wenn man es sich ausrechnet mit einer Durchschnittsrendite von 7, 8%, aufgrund dieser kleinen Anfangsinvestition Millionär. Und das ist einfach so was, was wir sehr schwer greifen können. Und ich glaube, das ist so das Grundprinzip Zinseszinseffekt. Und das andere ist, jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Der eine, wie gesagt, der mag Compounder, Unternehmen, die stark wachsen, profitabel sind, vielleicht auch hoch bewertet sind, aber noch eine lange so eine Runway haben, um weiter zu wachsen. Der andere, der mag irgendwie sehr, sehr günstige Unternehmen, so Cigar-Butt Investing, wo er noch kurz investiert, bevor sie pleite gehen und dann geht dieses Unternehmen noch mal ein bisschen hoch und dann zieht man das Geld raus. Der andere, der mag vielleicht in High-Yield-Bonds zu gehen. Wieder ein anderer tradet oder macht Swing-Trading. Und da ist es nicht unbedingt so, dass das eben das eine, meiner Meinung nach, ist nicht das eine das Richtige und das andere falsch, sondern es kommt viel auf das eigene Wissen an, auf die eigenen Emotionen und welcher Anlagestil dann auch zu einem passt. Und klar, bei Value-Investoren ist momentan, gibt es einige eben, die so auf langfristige Compounder setzen, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway und andere, die eben auf sehr kleine, sehr günstige Unternehmen setzen, wie zum Beispiel Monish Patpray, der dann sich irgendwelche türkischen Logistik-Unternehmen Unternehmen raussucht. Und so führen halt verschiedene Wege dann zum Ziel. Und wieder andere, die sehr aktionistisch dann rangehen und aktivistische Anleger werden und das Management da irgendwie antreibt, mehr Aktienrückkäufe zu machen oder Unternehmensteile zu verkaufen. Und das kann auch sehr gut funktionieren. Also es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, man muss einfach schauen, was passt zu einem selbst und mit was möchte man sich dann sehr stark beschäftigen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist der Zinseszinseffekt. Also ist auch, spricht überhaupt nichts dagegen zu sagen, ich mache jetzt einfach ein Portfolio mit drei großen ETFs, wo halt wegen mir der MSCI World und anderes abgedeckt ist und lasse das dann einfach liegen. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen.
Ich glaube, besser hätte man das gar nicht zusammenfassen können. War wirklich ein spannender Talk bei dir. Ich glaube, du hast viele spannende Perspektiven geliefert. Wenn man jetzt mehr zu dir erfahren möchte, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, da kann man natürlich vorbeischauen. Wo findet man dich sonst so und wo könnte man dich kontaktieren?
Genau, also gerade wer sich ein bisschen noch mit dem Thema Börse und so beschäftigen möchte, gerne bei Marx & Brothers, so ist unser Kanalname, was vor allem von mir betrieben wird, aber teilweise hat auch mein Bruder darauf etwas publiziert, also auf YouTube könnt ihr das schauen. Ansonsten gerne auch zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, Philipp Marxen, darunter bin ich dort zu finden und könnt mich darüber dann auch einfach anschreiben oder auch bei Facebook einfach anschreiben. Und dann antworte ich auch gerne.
Sehr gut, ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.